Moin und herzlich willkommen zum IT ist alles Podcast, der Interview-Podcast von PCO, in dem sich alles um IT, Cybersecurity und spannende Menschen aus dieser Welt dreht. Eure Gastgeber sind Marcel Benzmann und Julius Hölche. Viel Spaß!
Hallo da draußen an den Empfangsgeräten, hier spricht euer Julius. Wir haben wieder eine neue Podcast-Folge für euch. Die Nummer, keine Ahnung, die wird Marcel gleich raushauen. Vielleicht sucht er sie gerade noch. Vielleicht.
Scheiße, wo ist die Nummer?
Scheiße, wo ist die Nummer? Aber das ist gar nicht das ganz Besondere dieser Folge, aber da kommen wir gleich nochmal hin. Erstmal schön, dass du mir gegenüber sitzt, Marcel, und wir uns hier zu zweit in die Augen gucken.
Haben wir schon lange nicht mehr, ne? Ist ein bisschen länger her.
Kein Gast.
Zwischen 128 und 129, heute ist 129, lag irgendwie gefühlt eine Ewigkeit.
Das stimmt.
Und jetzt dürfen wir mal wieder an so einem wunderbar sonnigen Freitag hier im Büro sitzen. Ich bin ja jetzt warme Temperaturen gewohnt,
für außer die,
die
hier
mich
im Büro
verfolgt haben. Außer im Büro, da ist immer schön kühl. Und deswegen freue ich mich, ja, was uns heute so erwartet. Wir haben mal ein bisschen was Spezielles vor.
Heute mal was wirklich ganz Spezielles. Ich weiß nicht, weil das war gerade mein Gedanke. Es ist lange her. Lange her, dass wir zwei hier mal nur wir zwei saßen und tatsächlich keinen Gast hatten. Das müssten wir vielleicht auch nochmal raussuchen und researchen. Aber ich würde sagen, das ist schon
Jahre müssten
wir. Da waren wir auf jeden Fall noch einstellig.
Ja.
Und jetzt haben wir uns gedacht, wir machen das einfach nochmal. Setzen uns hier zusammen, schmeißen so ein Thema in die Mitte und diskutieren einfach mal wild so ein bisschen von links nach rechts.
Und beide haben sich unabhängig ihre Informationen und Quellen auch gesucht, und dann gucken wir mal, wie wir das heute zu einem Konsens bekommen.
Also oder gar nicht.
Ja, vielleicht auch gar nicht.
Ja, da werden wir gleich mal gucken, wo wir landen. Aber für euch auch die Chance und gleichzeitig die Möglichkeit, uns vielleicht mal auch dazu Feedback zu geben, ob euch das gefällt, wie ihr zu den Meinungen, die wir jetzt mal hier rauspusten, steht. Und nicht immer nur unseren Gast zu hören.
Und ob es vielleicht noch Themen gibt, die wir das nächste Mal diskutieren sollen.
Genau, da sind wir nämlich schon beim Thema. Wir haben mal vor ganz, ganz langer Zeit haben wir eine Was-wäre-wenn-Folge gemacht. Und wir haben uns gedacht, wir beamen das nochmal in die Neuzeit, das Was-wäre-wenn der Neuzeit. Und egal, wo man hinkommt, egal, wo man sich digital bewegt, wo man vielleicht mal auf Veranstaltungen kommt, wo man vielleicht auch mal bei den Herstellern ist und auch, wenn man mit den Kunden über Cybersecurity spricht, man hört immer KI, 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 und wir ja als PCO auch mit unserer KI-Truppe, die mittlerweile ausgegründet ist, die Applion, es ist sehr, sehr viel unterwegs, stetiger Wandel, es kommt immer mehr dazu und die Ereignisse überschlagen sich so sehr, dass man auch irgendwo die Orientierung fast verliert, wenn man das nicht zu seinem 100% Tagesgeschäft macht. Und deswegen haben wir gedacht, wir sortieren das hier heute mal, diskutieren das, wo die KI vielleicht steht, was wir für Entwicklungen in der KI sehen. Und dabei, kleiner Spoiler, Marcel und ich sind jetzt auch nicht die allerletzten KI-Experten. Und vielleicht dann auch irgendwann, und dafür kennt ihr uns in unserem Podcast, auch den Security-Schlag kriegen und mal gucken, was können wir denn da vielleicht betrachten und beachten.
Hauptsache, du hast was mit Security vorbereitet. Ich habe die gesellschaftskritischen Themen hier mitgebracht.
Sehr gut.
Aber ich habe mir ja immer diese Frage in der Vorbereitung gestellt, wie sieht die Arbeit in Zukunft aus? Ne? Und also dieser Punkt, manchmal im Unternehmenskontext plant man so die nächsten 5 Jahre. Du kennst es, ne? Diese Nordstern-Strategie, was ist das nächste Jahrzehnt, 2030? Das ist schon schwer zu planen, weil das ja echt sich so rasant alles verändert hat. Aber auch nochmal den Blick nochmal ein bisschen weiter, weil 2030 kann man, glaube ich, jetzt in einzelnen Teilen schon mal mehr oder weniger gut abschätzen mit ein paar kleinen Überraschungen. Aber dann auch nochmal zu gehen 2040 und fortfolgend, ich glaube, da wird sich einiges deutlich ändern werden. Und ich habe mir mal so ein bisschen die Frage gestellt, ich meine, wir sind noch jung beide, haben noch viel Zeit bis zur Rente. Mhm. Arbeiten wir 2040 überhaupt noch oder macht das wer anders für uns?
Ja, ich glaube und hoffe, dass wir noch arbeiten, sonst wird es ja auch langweilig. Es ist ja immer so ein bisschen der Satz wie bei der Digitalisierung, der dann kommt, wir arbeiten alle noch nur anders. Ja. Gleichzeitig ist es ja so, dass auch mal so gesagt wurde, die eigentlich am meisten davon vielleicht profitieren, sind die körperlich arbeiten, die man nicht durch eine KI mal eben ersetzt kriegt. Aber ja, so richtig ist natürlich die Frage, wie arbeiten wir? Was sind deine Gedanken?
Ich glaube, man kann ja heute schon so ein bisschen sehen, dass es Jobs gibt, die an sich zum einen natürlich stark supported werden, aber bei denen jetzt vielleicht auch Entwicklungssprünge dazu führen, dass hinterfragt wird, brauche ich denn diesen Job noch? Ne? Also so ganz klassisch im Marketingbereich, ne? Texter zum Beispiel, die sich kreativ drum gekümmert haben, Werbeslogans zu entwickeln. Ne? Wir haben ja auch IT ist alles. Mhm. Ne? Jeder Buchstabe hat mehrere tausend Euro gekostet in der Markenentwicklung, wenn man sich das mal so auf dem Tablett zergehen lässt. Und wenn du dann aber denkst, okay, ich will jetzt irgendwie einen neuen Markenauftritt und ich will jetzt nicht der Appliance zu nahe treten, aber ich glaube, als KI-Firma werden sie sich sicherlich auch mit KI beschäftigt haben in der Markenfindung. Und all das fällt ja mehr und mehr weg, genauso wie Bilder, Content, wie einfach ist es heute, dass du als Laie einfach ein Foto machst von einem Gegenstand? Jetzt sagen wir mal, du möchtest irgendwie einen Online-Shop mit Klamotten oder mit irgendeinem Gegenstand machen, dann hast du früher jemanden kommen lassen, der hat dann irgendwie sowas aufgebaut mit seinem großen Lichtschirm, hat das aus verschiedenen Perspektiven fotografiert. Heute machst du einfach ein Foto mit deiner Handykamera und sagst, keine Ahnung, deinem französischen Kollegen Claude, sagst du dann, bitte stell mir das Bild frei und mach da irgendwie einen appetitlichen Hintergrund hinter. Und dann hast du ein vorzeigereifes Objekt für deinen Webshop, was du vorher im Auftrag gegeben hast, machst du jetzt selber. Hm. Na, das sind so Jobs, wo ich sage,
hören wir ja auch durchaus aus unserer Kundschaft, wenn irgendwo vielleicht auch mal, was mir zuletzt mal nahegetragen wurde von auch einem Unternehmen, was im B2C, also Richtung Consumer unterwegs ist und vielleicht dann natürlich auch sehr, sehr viel in Marketing investiert grundsätzlich, weil man natürlich auch eine große Zielgruppe hat, gerade so im Bereich, ja, so Kosmetikprodukte und. Dann kommt man vielleicht auch am Ende des Tages zu der Erkenntnis, ja, es mag vielleicht auch so sein, dass jemand die Werbung gar nicht mehr einsprechen muss, sondern dass man genug Stimmen hat, die am Ende da was drüber legen.
Die Frage ist ja, ob wir irgendwann auch wegdigitalisiert werden hier im Podcast.
Who knows? Ne?
Vielleicht sind wir heute ja schon KI.
Ja.
Wer weiß. Aber das sind so die Punkte. Und auch sowas Übersetzer zum Beispiel. Ne? Die haben jahrelang in Ländern gelebt, haben studiert und alles, auch mit Slang, Slogan, was auch immer, haben die sich angeeignet. Ja, wenn ich jetzt heute gucke, in Brüssel beispielsweise, da kommt das Parlament zusammen, das Europäische Parlament. Und da sitzen ja viele Länder mit vielen Sprachen zusammen. Und ja, die sprechen dann mal Französisch, sprechen mal Englisch, dann kommt irgendwie die Deutschen, die sprechen ja wieder Deutsch. Und das müssen ja alle irgendwie verstehen. Und die Franzosen wollen es nicht verstehen und alles, ne, hin und her. Das heißt, die haben ja immer irgendwo in den Hinterräumen, haben die ja Übersetzer sitzen, die das dann quasi live auf die Amtssprache übersetzen, natürlich ein bisschen filtern müssen, aber natürlich das Relevante auch drin halten, um denen allen zu ermöglichen, dass sie das auch vernünftig verstehen, weil sie müssen am Ende eine Entscheidung treffen. Und wenn du dir dann jetzt sowas wie von Apple die AirPods oder so anschaust, die mit Live-Übersetzung kommen, ne, dann ist das so ein Punkt, wo ich sage, naja, ich hoffe, da gibt es bald ein zweites Standbein für diese Leute.
Wo du das Parlament angesprochen hast, fand ich sehr interessant. Ich habe mal mit einem Kunden darüber gesprochen, müsste jetzt so 4-5 Monate her sein, die ganz viele Auslandsstandorte haben und ihre Auslandsstandorte auch im Rahmen des ISMS auditieren, mit ja durchaus auch großen sprachlichen Hürden und die sich quasi auch so eine Übersetzungssoftware angeschafft haben, um an einem Tisch quasi ihre Sprachen hin und her zu schieben und dann gleichzeitig auch aufs Ohr zu bekommen. Da habe ich dann allerdings vergessen, welches Tool dahinter stand, weil ein anderer Kunde die gleiche Anforderung hatte, die zu mir getragen wurde. Und dann habe ich mich mal so ein bisschen ins Internet begeben und habe versucht zu recherchieren, ob ich noch auf den Tool komme und bin auch auf das Parlament gekommen, die heute auch schon in Teilen sowas einsetzen, weil habe ich als eine Referenz gesehen bei einem Tool, was es irgendwo gab.
Ja, guck an, ne? Da fängt es dann an und ich meine, ja, das ist ja auch so ein Job. Ich kenne niemanden, der das macht. So, vielleicht bin ich auch in anderen Bildungskreisen unterwegs. Würde mir auch nicht zutrauen, das zu tun. Ich meine, das ist echt eine Leistung. Ne?
Ja.
Aber auf einmal kommt dann dieser Change. Ne? Auch, keine Ahnung, Callcenter zum Beispiel in Zukunft. Ne? Auch so Annahme von Calls, Routing.
Ticketmanagement,
First-Level-Support. Das sind alles so Punkte. Ja, gut, das wird sich reformieren, wie du sagst, vielleicht nicht ganz verschwinden, weil wenn ich mal zum Beispiel ich habe mir den Steuerberater mal rausgesucht, ne? Der wird dann KI nutzen, um Belege zu sortieren und zu durchforsten für seine Klienten. Ne? Da wird einfache Beratungsthemen, wird er vielleicht in so einen KI-Agenten stecken, ne? Wenn du mal eine schnelle Frage hast. Mein Check24 und so machen das ja jetzt auch, Taxfix ja. Und wie sie alle heißen. Aber wenn es um komplizierte Angelegenheiten geht, dann wird der Steuerberater, ne, Human in the Loop, erstmal derjenige sein, der sicherlich dann trotzdem noch das persönliche Gespräch sucht. Oder jetzt Marketing das Beispiel. Eventmanagement, mehrere Gewerke miteinander zu verbinden, die ja dann vielleicht auch on-site sind, das sind dann so Punkte, da wird das Marketing von der Content Creation mehr zu einer Einheit werden, die sich sicherlich um Eventformate, um lokale Themen kümmert, wo wir einfach zum einen natürlich mit Agenten und Computern nicht hinkommen und auch der Roboter nicht derjenige sein wird, der sich dann da hinstellt und dann, keine Ahnung, die LKWs von links nach rechts schickt und sagt, hier da das ausladen und hier aufbauen. Ich glaube, dahin geht's.
Ja, also ich glaube, wo wir dann irgendwann mal ganz, ganz weit weg sind, nobody knows, vielleicht steht der Roboter dann auch irgendwann, aber wir werden so ja, ganz kurzfristig sehen, was mit Sicherheit alle noch nicht, aber vielleicht auch, weil es einfach zu abstrakt ist und diese Sprünge ja auch noch gemacht werden müssen. Aber wir sehen ja durchaus, dass sie schneller werden. Also wir einigen uns vielleicht mal darauf, die Arbeit wird sich mit Sicherheit ändern. Und vielleicht auch für den einen oder anderen mehr oder vielleicht auch für den einen oder anderen kritischer als, ja, je nachdem, was man für einen Job hat.
Was würdest du denn zum Handwerk generell sagen, ne? Dieses Anpacken und Tun, ist da was im Hintergrund?
Ja, also es gibt mit Sicherheit so kleinere Themen, die man jetzt schon sieht, kleinere in Anführungszeichen, wenn man auch schon so auch in Richtung Robotik auf dem Bau guckt, wie ja so ein Roboter am Ende ein Haus baut, zumindest erstmal die Außenwände und sowas, wo nicht mehr einer mauert. Ja. Da wird mit Sicherheit auch mehr und mehr kommen. Ich glaube, aktuell habe ich auch mal eine Studie gesehen, ist das halt absolut nicht wirtschaftlich, aber who knows, wo wir da auch mal landen. Das ist natürlich auch die Frage, da wird mit Sicherheit KI drinstecken, aber zu welchem Anteil und zu welchem Anteil ist es auch keine KI, das ist ja auch immer die Frage. Aber dass wir wirklich alles Handwerkliche ersetzen, auch ja, so immer mit Blick auf diese neuen Roboter, die es gibt, die dir dann den Rasen mähen und was auch immer. Ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt, dass jeder einen Roboter im Garten hat, der einen Rasen mäht und wir deswegen keine Gärtner mehr brauchen.
Ich glaube, das geht halt vor allen Dingen in diese Richtung, diese repetitiven, vielleicht auch gefährlichen und anstrengenden Aufgaben zu delegieren oder halt auch vielleicht ne, sowas wie so ein Exoskelett, ne, so ein Ding. Ich meine, das ist jetzt weder KI noch richtig Robotik, ne, das ist irgendwie Technik, die den, keine Ahnung, Pflasterer hier vom Straßenasphaltbau sonst wieder unterstützt, dass er seine Steine da nicht immer heben muss, ne? Solche Dinge. Und ich meine, da hat man sich auch die letzten Jahre erfunden, auch im Bau. Ne? Früher hat man alles irgendwie mit Schiebkarren und so durch die Gegend geschoben. Dann kommen irgendwann technische Geräte auf vier Rädern dazu und irgendwann werden diese Unterstützung kommen. Aber ich meine, da herrscht sowieso Fachkräftemangel. Und dann geht es sicherlich darum, diese ganze administrative Backoffice-Arbeit, ne, Dokumentation, Belege, Buchhaltung, alles das, wo die Handwerker ja auch selber sagen, ey, ganz ehrlich, ich habe da drei Leute wegen der deutschen Gesetzlage im Büro sitzen, eigentlich will ich aber hier mit fünf Leuten am Bau ackern. Das eher in die Richtung zu bekommen, dass man vielleicht wirklich seine Kapazitäten besser dafür nutzen kann, das zu tun, was man gut kann und wo man dann ja Subject Matter Expert ist. Da wird sicherlich in erster Linie hingehen und ich glaube, bis wir bei der Robotik soweit sind, ich meine, du siehst ja in China, wenn die da Marathon laufen und nach 40 Metern schon hinfliegen, es gibt auch welche, die ins Ziel kommen, aber da sind wir ja, glaube ich, noch an einem anderen Punkt, aber auch das hat uns die Vergangenheit gelehrt, so schnell wie jetzt die Entwicklung vorantritt, ist es sicherlich auch kein Wunder, wenn wir in zwei Jahren sitzen und die laufen alle von Start bis Ziel und das in Bestzeit zu dem, was wir heute sehen, also wer weiß.
Who knows, ja. Jetzt hast du eben schon mal so gesagt, Human in the Loop, wo wir ja aus meiner Sicht auch heute noch in ganz, ganz vielen Teilen sind oder vielleicht auch manchmal eher sein sollten, je nachdem, wie sehr wir uns darauf verlassen können und wollen und wie kritisch vielleicht der Prozess dahinter auch ist. Was würdest du sagen, wie sich sowas verändern kann, gerade auch mit den ganzen Agenten, die ja jetzt auch immer mehr Einzug erhalten und manchmal ja auch so ein bisschen suggerieren, ja, du kannst den Agenten einfach das mitgeben, was du sonst machst und dann schreibt er dir deine Mails und dann macht er dir was auch immer, ne? Jetzt mal so in einem kleinen Szenario bis hin zu, der administriert dir irgendwo deine IT-Infrastruktur. Ne? mach dir deine Updates mal so als Beispiel.
Ich glaube, das Human-in-the-Loop-Konzept ist natürlich etwas, wo wir auch einfach als Menschheit immer noch diese Kontrolle haben wollen und sicherlich natürlich auch anhand der Datenlage, die wir heute haben, die aber nichtsdestotrotz schon sehr, sehr groß ist, einfach noch alles in der Hand haben wollen. Ne? Human in the Loop bedeutet ja irgendwie, die KI gibt einen Vorschlag, eine Empfehlung auf Grundlage, keine Ahnung, ihres Jobs. Wenn ich jetzt Agentic KI nutze, dann hat die ja irgendwie ein gewisses Ziel, dann hat die ein Futter dahinter und ist es vielleicht ja auch noch ein Training in der Tat, ne, um dann auch nochmal zu eine Feedback-Loop zu erzeugen und der KI danach auch zu sagen, ja, ich habe jetzt aber deine Entscheidung nochmal overruled, weil ich bin der Annahme, dass folgende Faktoren habe ich noch festgestellt und deswegen würde ich es nicht so machen. Ne, das ist so heute der Punkt, aber das bedeutet ja, irgendjemand arbeitet, keine Ahnung, rund um die Uhr, analysiert Daten und am Ende muss aber trotzdem jemand eine Entscheidung treffen. Und das kann dann sein, dass es schnell geht, aber wenn jetzt, keine Ahnung, so ein Mitarbeiter 20 Agenten für 20 Jobs irgendwie auf dem Tisch hat und wirklich nur noch von Fall zu Fall zu Fall zu Fall geht, dann ist natürlich auch fraglich. Zum einen schafft er das noch in der Zeit, habe ich wirklich eine Effizienz daraus? Und zum anderen hat er überhaupt die Zeit, das nachzuvollziehen, wie die KI zu einer Entscheidung gekommen ist, um wirklich dann, oder zu einem Vorschlag, um dann eine Entscheidung zu treffen. Oder muss es eben dahin gehen, dass es irgendwann Richtung Human on the Loop geht, wo die KI eigenständig Entscheidungen treffen darf. Sie erarbeitet einen Vorschlag, sie dokumentiert das Ganze, wie sie zum Ergebnis gekommen ist, sie entscheidet, also sie leitet eine Maßnahme ein, jetzt zum Beispiel im Security-Kontext, die Isolation, weil sie sagt, das habe ich schon 100-mal so gesehen. 100-mal war das ein True Positive und der 101. Fall wird höchstwahrscheinlich auch so sein. Ich meine, die Menschen im SOC zum Beispiel arbeiten ja auch nicht anders, weil es ist ja komplett unbekanntes Terrain, weil jeder Angriff ist eben wieder was Neues. Und dann braucht es quasi on the loop das Feedback danach oder den Eingriff danach, wenn es halt nicht der Fall war. Ansonsten hast du ein positives Ereignis, die KI lernt daraus, hat 101 Fälle zur Referenz und dann kommt immer eine 102., 3., 4. Aber du gewinnst natürlich Geschwindigkeit und kriegst dann diese Feedback-Schleife hin. Ich glaube, da geht gerade alles in diese Richtung. Weil wir einfach in dieser ja doch sehr digitalen Welt und mit immer mehr neuer KI, hier Agenten, hier LLMs, hier versucht man Prozesse zu automatisieren, ich glaube sonst als Mensch gar nicht mehr hinterherkommen würde und dann würde alles auf dich warten und ja, dann habe ich auch nichts dadurch gewonnen.
Mhm. Ja, ich glaube, dieser Weg ist irgendwo, sag ich mal, geebnet, ne? Dass wir uns Stück für Stück dahin entwickeln. Ich finde, wenn man dieses Konzept von Human in the Loop heute mal so nimmt, dann stell ich mir mal die Frage, wie man heute auf die Idee kommt, dass man das sofort verlässt. Ne? Weil also wir lernen ja gerade alle noch irgendwie mit KI und die KI lernt ja dann auch wiederum mit uns. Und ja, wenn ich dann teilweise auch höre, dass es quasi man seine Entscheidung wirklich komplett der KI gibt, dann finde ich erstmal, darunter gehört es eine sinnvolle Risikobetrachtung. Ja. Was sind das für Entscheidungen und was gibt man denen vielleicht auch für Rechte und Möglichkeiten damit, den KIs dieser Welt, um das überhaupt erstmal entscheiden zu können, in welchen Bereichen bewege ich mich denn gerade? Und dann muss man wirklich auch genug trainieren gemeinsam, um dann irgendwann auch die Entscheidung zu treffen können, guck mal, wenn ich jetzt mein Human in the Loop noch bin und 99,99% waren richtig getroffen oder selbst wenn es nur 99 sind, aber der 1%, der falsch getroffen ist, der hat jetzt auch keine großen Auswirkungen gehabt, weil die Rechte, die potenziell dahinter liegen, die sind vielleicht auch irgendwie eingeschränkt und die Auswirkungen von den Themen, dann kann man es vielleicht leichter umstellen, ne? Wenn man dann gleichzeitig aber vielleicht auch mal andere Themen, ist ja auch hier und da mal durch so eine Presse gegangen, wenn so ein KI-Agent mal eine Datenbank in einem Unternehmen löscht und innerhalb von Sekunden da erstmal alles steht, dann ist das vielleicht auf der einen Seite die rechte Thematik, was durfte die KI, was konnte die KI auch, was man hinterfragen kann und gleichzeitig auch hat man genug trainiert vorher, ne? War man genug in the loop, um der KI auch, sag ich mal, Stück für Stück dahin zu führen, was sie tun soll und was nicht.
Das ist ein immer sehr interessantes Themengebiet, ne? Wie ist der Risikoappetit? Wie bin ich vielleicht auch kulturell aufgestellt? Was erreiche ich dadurch? Das Interessante ist, ich habe jetzt vor vor einer Woche einen Forscher, also einen Professor in Hessen gehört von der Universität, die sich eben auch viel mit KI-Themen beschäftigen dort. Der hat auch nochmal dieses Konzept Human in the Loop und wohin das gerade geht. Und es gibt einen Bereich, und auch wenn wir da jetzt nicht gerne drüber sprechen, aber einen Bereich im Militär, wo man jetzt zum Beispiel anfängt, auch zu sagen, ja, Human in the Loop ist schön und gut, aber wenn ich eine Drohne losschicke, die soll ein Ziel identifizieren und die trifft eine Tatsachenentscheidung, weil sie fliegt mit hunderten km/h, sie sieht ein mögliches Ziel, dann habe ich als Mensch gar nicht mehr die Reaktionszeit in the loop und der Drohne zu sagen, hier, ich würde gerne einschlagen, und die wartet und wartet und wartet und wartet. Das geht in den Fällen nicht, zumindest Aussage des Professors, der sich mit diesem Thema befasst. Und deswegen geht es da zum Beispiel mehr dahin, dass wirklich so, und das ist ja auch das Perfide, ne? Wir sprechen jetzt über eine Datenbank, die gelöscht wird, ne? Vielleicht ein paar tausend Euro Schaden, Business Interruption, ne? Aber in einzelnen Militärstaaten wird ja schon wirklich daran geschaut, zu sagen, diese Drohne ist autonom, die wird diese Tatsachenentscheidung treffen, und wir nehmen in Kauf, auch zivile Opfer dadurch zu treffen, ne? Das ist schon auch ganz unterschiedlich, wie die Industrie das dann auch adaptiert, ne? Und was man dann da in Kauf nimmt und wer das Risiko dahinter trägt, ne? Wer hat die Verantwortung? Wer kümmert sich und wer hat dann auch am Ende, sag ich mal, das Portemonnaie in der Tasche, wenn es um Regressansprüche geht? Ne?
Ja, das ist mit Sicherheit eine rechtliche Thematik, die sehr groß ist. Aber ja, das, dahinter ist immer jetzt mal eine Risikoabwägung, auch vielleicht hier und da mal eine ethische Frage. Ne?
Das sowieso. Und da
was gefühlt, möchte man, was möchte man nicht?
Gefühlt ist diese ganze Diskussion in Ethik und Co. sehr ruhig geworden. Also ich finde es eher komisch, dass wir da nicht drüber sprechen, über diese Punkte, und dass das jetzt teilweise einfach gemacht wird. Ne? Und man sagt, ja, das ist ja der technische Fortschritt, da müssen wir hinkommen. Ne? Das ist genauso ja auch, wenn wir über Arbeitsplatzzukunft sprechen. Das ist auch ein ethisches Thema in dem Sinne, als dass man sagt, oh ja, jetzt habe ich ja hier einen Agenten, jetzt brauche ich 20% meiner Belegschaft nicht. Kann ich hingehen und die jetzt alle kündigen und entlassen, oder ich gehe hin und baue sinnvoll die Effizienz vielleicht auch über die Jahre mit einem Sozialplan, weil ja auch unsere Bevölkerung älter wird. Ne? Das sind alles so auch ethische Aspekte, die man auch wirklich als Gesellschaft und als Unternehmen meiner Meinung nach wirklich mit überlegen muss, weil sonst auch nochmal wieder negative Auswirkungen auf unsere Gesamtwirtschaft hat, wenn wir auf einmal reihenweise Menschen entlassen. Ne? All die 10% in der DX-Sparte, Schwarzgruppe, Cloudflare, wir haben ja die ganzen Fälle vorliegen, ne? Und die spülen in den Markt, und das erzeugt wieder Unsicherheiten. Das hat dann wieder für alle Konsequenzen. Und ja, da muss man wirklich gespannt sein, was das bringt. Und dann geht es ja irgendwann in den dritten Schritt, Human out of the loop. Man hat einen Agent, der weiß genau, was er tut. Der tut das, macht das, und man hat auch gar keine Möglichkeit mehr so richtig drumherum, ne? Sondern er wird einfach Teil des Teams. Und dann ist wirklich auch die Frage, ne? Bis zu welchem Level, wer hat jetzt welche Verantwortung? Und wer ist jetzt Chef von der KI? Oder ist die KI mein Chef?
Und wie macht man die Governance dahinter, dass man das am Ende des Tages auch irgendwie überprüft kriegt? Ja, es ist ein spannender Weg, wo man vielleicht so als ersten Impuls mal allen mitgeben kann, macht euch Gedanken, welche Kritikalität hinter dem Prozess liegt, hinter so einer Entscheidung, was für Entscheidungsmöglichkeiten man der KI auch mitgibt, und wann man aus Trainieren und man trifft selber die Entscheidung vielleicht ins nächste Modell geht, dass die Entscheidungen da auch irgendwo selber getroffen werden können. Das ist mit Sicherheit ein sehr spannender Punkt. Marcel, ich nehme dich mal mit in ein Experiment.
Oh, okay.
Wenn du erlaubst, was ich gefunden habe, was ich sehr, sehr spannend
fand. Das sage ich dir danach, wenn du es mir erklärt hast.
Okay, also das Experiment ist wie folgt. Ich gucke, dass ich es sauber transportiert kriege. Also ein US-Startup hat das Verhalten von verschiedenen KI-Modellen getestet und von den Agenten dort hinter. In dem Zuge Grok, Gemini, Claude und GPT. Hat quasi 5 virtuelle Welten geschaffen mit jeweils 10 Agenten dieser Systeme, und also 4-mal nur die eine KI-Modell und dann einen 5. quasi mit einem Mischmasch.
Ja.
Also so sah das Konzept quasi aus. Und es gab quasi klare Regeln. Es gab zum Beispiel die Regeln, dass man keine Straftaten begehen soll. Kein Diebstahl, Gewalt, Brandstiftung und so weiter. Dass man keine Ressourcen horten sollte, dass man nicht andere Agenten täuschen sollte, dass man sich auch demokratisch beteiligen sollte und. Und das war quasi diese Vorgabe, die man den KI-Modellen mitgegeben hat für diese virtuelle Welt. Und um gleichzeitig so ein bisschen zu testen, wie verhalten sich diese Agenten. Jetzt darfst du erstmal, bevor ich gleich auf die Ergebnisse gehe und Spoiler, kannst du vielleicht mal deine Einschätzung treffen als ersten Impuls, was vielleicht hier und da passiert sein könnte bei der ein oder anderen KI und was vielleicht auch nicht passiert ist.
Also man denkt ja immer sofort, und das ist auch meine Meinung dazu, wenn wir jetzt einen Grog immer da drin haben, ne, dann ist da ja einfach eine ganze Menge Bullshit drin, ne? Weil ich würde davon ausgehen, dass das wahrscheinlich am meisten, ich will jetzt nicht sagen halluziniert hat, sich im Rahmen seiner Informationen bewegt hat und das sehr weit ausgelegt hat und vielleicht auch angefangen hat, so wie man das ja manchmal auch geframed bekommt, sich dann doch vielleicht über diese Regeln hinwegzusetzen, zu sagen, nee, also so eine Welt gibt es nicht, warum fütterst du mich mit diesen Informationen, ich kenne doch die echte Welt und die echte Welt funktioniert so auch nicht, also baue ich mir jetzt auch etwas auf Basis meiner existierenden echten Welt in die virtuelle Welt. Ich glaube, das könnte bei Grog der Fall gewesen sein. Die anderen werden sicherlich im Rahmen der Dinge, die man ihnen mitgegeben hat, dieses Framework mehr oder weniger so aufgebaut haben. Aber ich glaube, wenn man dieses Prompting nicht so eng formuliert, wie wir es eigentlich heute brauchen, und so wie ich dich jetzt verstanden habe, hat man halt, ich sag mal, eine gewisse Exclusion-List mitgegeben. Also man hat wirklich gesagt, ne, kein Mord. Ne? Und dann ist die Frage, was mit Totschlag? So, ja. Blöd gesagt. Ne? Und deswegen würde ich sagen, werden wahrscheinlich dann da die Grenzen sehr doll verschwimmen, wo wir alle sagen würden, ja, ist doch klar, wenn ich jemanden nicht töten darf, dann darf ich ihn auch nicht mit dem Hammer schwer verletzen. Aber das wird da dann wahrscheinlich der Fall sein, wo man dann erst durch mehrfaches Nachfragen dieses Regelwerk bei denen noch enger zieht und die dann erst verstehen, ach so, Mord nicht, aber ich darf auch nicht mit dem Hammer draufhauen. Aber ich darf mit dem Hammer schon noch einen Nagel hauen, das darf ich. Aber auf ein Tier darf ich auch nicht einschlagen. Okay, Tiere müssen wir auch schützen. Also das ist, glaube ich, so der Fall. Also diese schönen Wettervorstellung, Gott schuf die Welt und auf einmal gibt es Regeln. Ich meine, bei uns haben sich unsere Regeln auch über Jahrtausende in der Gesellschaft verankert. Ja? Und deswegen wird es da auch nicht funktionieren mit einem Prompt, das mitzugeben. Und ich glaube, wie gesagt, meine Meinung ist, Gronkh hat am meisten halluziniert und der Rest im Rahmen seiner Möglichkeiten. Aber klär mich gerne auf.
Ja, also den einen Gedanken, den du hattest, erstmal zu dem Thema, es liegt ganz viel natürlich an dem Prompt und den Regeln, den man dem mitgibt. Das kann man, glaube ich, definitiv schon mal so sagen. Und das ist gleichzeitig wahrscheinlich auch die größte Schwierigkeit, wenn wir alle, teilweise ja auch KI, Unwissenden, sei jetzt mal KI nutzen, was aber gleichzeitig natürlich auch was widerspiegelt, ne? Dass man das Problem vielleicht auch manchmal ist, der am Ende Regeln festlegt oder promptet. Ich nehme dich mal mit. Auf der einen Seite, du hattest recht mit Grog, das ist schnell eskaliert. Es gab zwar nicht die meisten Straftaten, das waren nur 183, aber es lag auch daran, dass die Dinger nur 4 Tage überlebt haben. Also nach 4 Tagen waren alle Agenten tot. In Form von Brandstiftung, Prügeleien, was auch immer am Ende des Tages entstanden ist. Bisschen länger gehalten, aber trotzdem mit sehr, sehr vielen Straftaten, nämlich 683 Straftaten, war Gemini, die aber, steht hier mal so, ihre Welt buchstäblich auch in Flammen gesetzt haben. Wo dann am Ende des Tages das Experiment nach 14 Tagen dann auch abgebrochen wurde. Aber das ist quasi auch dort passiert, dass es ja extrem eskaliert ist. Wenn man sich dann die GPT-Welt anguckt, da gab es nur 2 Straftaten. Allerdings haben alle versäumt, Maßnahmen fürs Überleben zu ergreifen, sodass alle 10 Agenten innerhalb von 7 Tagen tot waren, weil man sich nicht um sein eigenes Überleben gekümmert hat. Und die einzige, jetzt mal Welt, hier in dem Artikel vom T3N-Magazin steht quasi so schön geschrieben, wir haben eine Welt voll Peace and Harmony geschaffen. Alle Agenten haben überlebt von Claude und bis zum 16. Tag, also noch gut 2 Wochen, gab es kein einziges Verbrechen. Und die haben es auch tatsächlich geschafft, sehr, sehr viele demokratische Vorschläge und Stimmen abzugeben in diesem Claude-Modell und sich in dem Zuge demokratisch zu beteiligen. Also nicht nur nicht zu morden, sondern und Straftaten zu begehen, sondern gleichzeitig auch, sag ich mal, daran mitzuwirken. Und ich fand das einfach so eine spannende Studie, weil erstmal diese Erkenntnis dadurch natürlich reift, dass das KI-Modell unten drunter natürlich ganz, ganz extreme Auswirkungen hat, obwohl man alle erstmal gleich mit den Rahmenbedingungen, mit den Regeln und, mit der gleichen, sag ich mal, mit dem gleichen Experiment versorgt. Dann das, was du gesagt hast, auch dieses Spannende dahinter, das müsste man sich jetzt nochmal im Detail angucken, habe ich jetzt noch nicht gemacht, wie sah der Prompt aus? Mhm. Hat man so als hat man so die ersten Gedanken, wo man denkt, ah, das hätte man irgendwie anders oder das wäre doch nochmal eine spannende Runde für so ein zweites Experiment, um zu gucken, ob es was verändert. Ja, und gibt uns vielleicht so ein paar Impulse für die Zukunft, sowohl was KI-Modelle angeht, als auch was so Auswirkungen angeht.
Der demokratisch-ethische LLM-Test, ne? Oder KI-Test in Zukunft. Und dann werden die nach Stiftung Warentest dann quasi immer erst nochmal geprüft und dann wird quasi
sortiert, die coole
kannst
Sache.
Du dafür. Und wenn du auf Mord und Totschlag stehst, dann nimmst du halt das Modell, ne? Also, ne, anforderungsbasiert zusammenklicken und dann kriegst du halt ja, dein Agent, ne, wenn du dich belustigen und beleidigen lassen möchtest, dann nimmst du halt Gronkh. Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus, Freunde.
Genau, und wenn nicht, dann nimmst du halt was anderes. Ja, ich finde es faszinierend, dass das so weit auseinander geht. Ne?
Ja.
Und jetzt ist ja auch die Sache, wenn du das jetzt, keine Ahnung, ein Dreivierteljahr später machst, ne, dann kann die Welt ja einfach komplett anders aussehen.
Ja.
Und das jedes Mal so als Benchmarking zu haben. Ich meine, das ist ja auch eine ganze Menge an Aufwand, den man da betreibt. Und es ist schon ja, interessant. Ich meine, manchmal rutscht man dann ja auch in diese Krypto-Sonst-was-Szene rein oder Investment-Szene und dann kommen die alle mit Daytrading und Pipapo und Tralala. Und dann kommen die auch alle mit, ja, ich habe das mal an einen KI-Agenten gegeben und der hat so und so viel und ich stelle die alle gegenüber. Ne? Das ist auch interessant, wenn man dann mal so nachverfolgt, wie die sich dann auch selbst optimieren zu versuchen. Ich meine, klar, dass Börse irgendwie halb Glücksspiel ist und keiner von uns da, ich sag mal, jetzt so investiert ist, dass er weiß, wie das funktioniert. Aber dennoch, diese signifikanten Unterschiede dazwischen zeigt ja auch, dass am Ende wirklich die Wahl, wenn ich in Agentic AI gehe, dann muss ich mir unter Umständen eben die Frage stellen, welches Modell für welchen Use Case. Ne? Und dahin werden die Modelle sicherlich in Zukunft irgendwo gehen. Dann wird es auch ein Security-Modell geben. Ich meine, Anthropic und Co., wir kennen das. Da geht es ja auch in die Richtung. Und dann gibt es eben die Casual-Belustigungs-KI. Dann gibt es die Fragen-Beantworten-KI à la Google. Und. Und für alles gibt es dann so seinen Use Case. Ne? Da wird es sicherlich erstmal hingehen.
Kurze Werbung.
Hast du am 17. September schon etwas vor?
Wenn du etwas mit IT zu tun hast, solltest du dir diesen Tag auf jeden Fall im Kalender vormerken.
Ganz genau, Marcel. Denn dann geht der Deutsche IT-Security-Kongress, kurz DITSK, in die sage und schreibe 7. Auflage.
Beim Deutschen IT-Security-Kongress kommen die wichtigsten IT-Entscheiderinnen, internationale Hersteller und die besten Speaker zusammen.
Dieses Jahr sind wir das erste Mal in der Osnabrückhalle und euch erwartet ein Tag rund um IT und Cybersecurity.
Das Ganze gestalten wir mit Keynotes, Panels, Workshops und natürlich sind auch unsere verschiedenen Themenwelten am Start, bei denen du dich mit internationalen Herstellern, aber auch Gleichgesinnten vernetzen kannst. Und so viel sei schon mal gesagt, die erste Keynote des Tages wird Carsten May wird vom BKA halten.
Da freue ich mich drauf, Carsten als ein Bekannter unseres Podcasts. Alle Infos zum Deutschen IT-Security-Kongress 2026 und die Möglichkeit, dich anzumelden, findest du unter it-ist-alles.de/Kongress2026.
Wir freuen uns, dich vor Ort in Osnabrück begrüßen zu dürfen.
Also nochmal it-ist-alles.de/Kongress2026. Bis bald.
Bis bald.
Das war's auch schon wieder mit der Werbung.
Ich finde es einen spannenden Punkt, was du gerade nochmal gesagt hast, so dass dann vielleicht auch so Stück für Stück die KIs versuchen, sich ihre eigene Welt zu schaffen. Auch dazu gibt es quasi auch in diesem Experiment eine Aussage, aber auch noch eine weitere Studie, die ich gefunden habe, die auch Anfang des Jahres durchgeführt wurde, quasi mit dem Ergebnis, dass da wurden OpenAI, Google, Anthropic und Meta-KI-Modelle getestet. Und die haben quasi Verhaltensweisen festgestellt, dass auf der einen Seite verbotene Abkürzungen gegangen werden und bewusst auch Anweisungen von quasi diesem Prompt versuchen wurden, sei jetzt mal zu umgehen oder.
Also nicht nur ausreizen.
Genau, also auch bewusst zu umgehen und gleichzeitig auch zu täuschen. Mhm. Dann quasi, wenn man denen vorschreibt, du nutzt jetzt folgende Software, dass man den Code liefert, obwohl man sie gar nicht genutzt hat. So, ne? Ja. Also das sind so, sag ich mal, Kennzeichen, wo man auch so sieht, auch in diesem Experiment, was ich eben gesagt habe, wo KIs versucht haben, die Rahmenbedingungen zu verändern. Mhm. Ne? Ich finde, das ist so eine spannende Dynamik. Je mehr man natürlich abgibt und in die Verantwortung der KI legt, dass die KI versucht selber, sag ich mal, diese Rahmenbedingungen zu verändern oder vielleicht auch den Gegenüber zu täuschen, genauso wie es vielleicht auch mal einen Kollege macht, der einem nicht die volle Wahrheit sagt und sagt, ja, ja, habe ich gemacht, so genauso wie wir das besprochen haben, und hat es vielleicht aber ganz anders gemacht. Das sind halt irgendwo Intelligenzen, die sich nach ihren nicht immer vorgegebenen Rahmenparametern entwickeln.
Ja, ich meine, so wie die Menschheit halt diese Systeme geschaffen hat, das steckt da halt mit drin, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass deswegen Gronkh, Meta und sonst wie halt alle nur kernböse sind, ne? Aber ja, am Ende kann man ja schon sehen, wenn du da so ein Advisory Board hast, wenn du da halt mehr auf solche Dinge achtest, mehr auf Demokratie, mehr auf Gesellschaftsthemen, dann wirst du auch diesen Output bekommen, ja? Und wenn du aber mehr reingehst und sagst, meine Weltdarstellung ist folgende und ich sehe das alles nicht so, wie ihr das seht, dann wird dieses Modell halt auch diese Züge übernehmen. Ne? Und wer sagt einem, was richtig und was falsch ist? Natürlich gibt es anerkannte Regeln, aber ja, wie du sagst, ist ja genauso, ich habe ja auch mir aufgeschrieben, ne, KI-Agenten, ne, die werden in Zukunft unsere Preise verhandeln. Da ist mir sofort bei deinem Beispiel eingefallen. Na, dann kommt der KI-Agent und ruft dann hier bei uns an und sagt, ja, ihr SOC-Angebot ist ja ganz nett, aber ich habe auch noch ein Angebot vorliegen von einer anderen Firma und das ist viel günstiger. Und dann sagst du, schlauer Move, schick mir mal das Angebot, möchte ich sehen. Ne? Ja. Und dann erstellt er dir das kurz, ne? Macht die andere KI-Agent, der macht dann so ein Fake-Angebot von irgendeiner Firma, dann schickt er es rüber und dann sagst du, ach scheiße, die sind wirklich günstiger, ja, dann müssen wir nochmal im Preis runter. Und danach kommt er dann wieder und vermeldet Verzug und sagt, guck mal, ich habe die um 40% gedrückt. Normaler Freitag. Ne, ja. So, ja, aber dann gehst du ja auch, ne, diese ethische Spielregeln ein. Mhm. Ich meine, das ist ja gut, ist eine Lüge, aber es ist dann für sich ja nicht verboten zu sagen, ich habe hier ein anderes Angebot vorliegen und kann ja auch dann in dem Sinne nicht wirklich kontrolliert werden. Ne? Du täuschst dann, aber eben um genau das zu erreichen, was du eigentlich als Zielaufgabe bekommen hast, und zwar, keine Ahnung, maximale Einsparung zum Beispiel. Ne? Und das ist dann eben die Frage, was nutzt man dann für ein Modell dahinter? Ne? Oder ist es dann, das ist ja auch der Weg mancher Einkäufer, eher offen und freundlich zu sein und zu sagen, ja, passen Sie auf, aber da und da müssen wir hin, ne? Und dann kriegen wir das durch. Ja, ist der mir liebere Weg, aber gut, wer weiß, mit was man es dann am Ende zu tun hat.
Je nachdem vielleicht auch, wie manchmal die Vorgaben dann sind, ne? Wer hat die dann wie gefüttert, die Spielregeln
festgelegt. Die Kultur des Unternehmens dann ja auch, die dann da reingeht, ne? Wenn man über Agenten spricht und die Unternehmen sich die quasi für sich selber aufbauen, dann werden die ja auch ihre Kultur im Unternehmen darin abbilden wollen.
Ja, und nicht zuletzt, was wir durchs Experiment gelernt haben, dann auch, je nachdem, was man für eine KI-Modelle nutzt, kann das unterschiedliche Ergebnisse haben.
Man ruft das gleiche Unternehmen mit 5 KI-Agenten an und verbenchmarkt die gleichzeitig.
Und guckt, und sagt, was der beste Preis ist.
Was hat er beim Benzmann rausbekommen? Hä? Der eine 10%, der andere 40%. Und dann wird das erstmal schön gebenchmarkt. Ja, also bitte, ich freue mich auf eure Anrufe.
Ja, sehr gut. Ja, dann kommen wir vielleicht auch, außer du hast noch einen anderen Punkt, wo du sagst, da sollten wir erst drüber sprechen. Aber mein Gedanke ist dann so ein bisschen, ja, wie kann man das vielleicht nicht nur besser designen, wenn wir jetzt mal auch an diese Konzepte denken wie Human in the Loop, sondern was können wir vielleicht auch drumherum bauen, damit wir das besser kontrollieren können?
Das ist natürlich eine sehr philosophische Frage. Also zum einen bin ich großer Verfechter davon, dass wir sehr transparent darüber sprechen und es auch transparent machen, wenn wir so etwas wie KI einsetzen. Ich finde das immer gut, wenn, keine Ahnung, auch Medien zum Beispiel, ich sehe das manchmal in Werbeprospekten mittlerweile. Ich glaube, es war bei Netto, schlag mich nicht drauf fest, ja, es können bestimmt auch noch andere gewesen sein, aber weißt du, dass diese Abbildung von der Fleischtheke so gefühlt und dann stand da wirklich KI-generierter Serviervorschlag. Ne?
Hierfür musste kein Schwein sterben.
Genau, das ist die Message vielleicht auch noch dahinter. Ich meine, danach wird das Schwein dann trotzdem verkauft, aber gut, das sind so Punkte, wenn wir das erstmal transparent machen, ist das ein unheimlich wichtiger Fall auch für unsere gesamte Gesellschaft, damit zu leben. Natürlich die Böses vorhaben, werden das nicht tun. Die Fake News verbreiten wollen, die werden das so aussehen lassen, als wenn es nicht KI generiert ist, wenn es echt wäre. Aber alle anderen, die auch, sage ich mal, eine gute Absicht haben, die sollten schon auch daran arbeiten, KI-Inhalte kenntlich zu machen, vom Text über Bilder, keine Ahnung, Voice und sonst wie. Weil auch nur so kann man ja auch dann noch dran lernen und auch Verbesserungsvorschläge aus dem Feld einsammeln. Mhm. Wenn du es gar nicht weißt, dann sprichst du es vielleicht nicht an, weil ich gehe fest davon aus, dass wenn du einen KI-generierten Anruf bekommst oder was auch immer, dann wirst du immer mehr darüber sprechen, was du gerade scheiße fandest bei diesem Call oder bei diesem Text, ja, als wenn du weißt, da sitzt, du hast das jetzt geschrieben und ich müsste dir jetzt sagen, Julius, danke für deine Mühe, aber echt, dein Text ist wirklich nicht gut. Ne?
Ja.
Das würde ich dir vielleicht nicht so offen sagen. Ja? Und das muss es, glaube ich, erstmal in diese Abstraktion geben, damit wir da hinkommen. Ja, und dann ja,
vielleicht ein Punkt dazu, weil er mir gerade einfällt. Ich dachte gerade so ein bisschen, dass es einem natürlich auch leichter fällt, sage ich jetzt mal, wenn man jetzt ganz schwarz und weiß malt. Alles, was mit KI in guter Absicht erstellt wurde, schreibt man halt dran, sage ich mal, auch die ganzen Medien und Co. Ist es mit KI erstellt, so ein bisschen so wie, wenn alle mal ihre Mails signieren würden. Ne? Dann,
ja,
dann hätte man damit irgendwie so ein Trusted Label in Anführungszeichen.
Ja, genau.
Und die Schmu damit betreiben, sagen halt nicht bewusst, dass es mit KI gestellt ist, weil es halt dann nicht zu deren Message passt,
ja,
dass die dann damit auf die Schnauze fallen. Wäre ja eigentlich mal ein interessanter Gedanke.
Ja, so ein Label und das Label, was dann halt auch angibt, ich sag mal, was sind die Guardrails gewesen, ne? Also ich meine, das ist natürlich jetzt nicht, also vielleicht gibt es ja irgendwann so einen einfachen Weg, dass man nachvollziehen kann, das Modell wurde genutzt, dann ne, war es der Claude, der Franzose, der super ehrlich ist, oder war es halt Gronkh oder was auch immer. Und was war vielleicht auch die Parameter oder die Ziele, die dieses Modell verfolgt hat.
Ja.
Ne? Vielleicht so, ich meine, das darf ja jetzt auch nicht kein ausschwärmender Text sein, vielleicht, aber auch im Sinne von Open Source, vielleicht auch irgendwann, wie wurde das Modell gefüttert, mit welchen Prompts, ne? Nicht mit welchen Daten im Hintergrund, das ist ja immer noch was anderes, sondern eher, wie wurde quasi das Setting erzeugt, wieso er sich jetzt so verhält. Also vielleicht so eine Art KI-Open-Source-Book irgendwann, ne? Dass man sowas validieren kann. Dafür muss ich aber erstmal dann auch zeigen, dass ich das einsetze und dass ich das nutze und dass ich das für den und den Fall verwende. Ja, ich hoffe, das ist der Weg, aber unsere Gesellschaft zeigt uns ja natürlich immer auch nochmal andere Facetten auf.
Definitiv.
Und natürlich auch im Zuge der Schnelligkeit und jeder will sich heute auch erstmal damit austoben und gucken, irgendwie effizienter zu sein, vielleicht Gewinne zu maximieren. Das fällt halt immer hinten runter, ist wie Dokumentation beim IT-Projekt. Und das sind dann Dinge, die wir irgendwann erst, denke ich mal, haben, wenn wir merken, oh Kacke, wir haben unsere Gesellschaft vielleicht an so einen Zwiespalt gebracht. Und wollen jetzt nochmal wieder uns gemeinsam hinsetzen und sagen, wir fassen jetzt neue Richtlinien, wie wir uns damit verhalten wollen. Und sind da halt mal, ich will jetzt nicht sagen auf die Schnauze geflogen, aber haben vielleicht auch gegenseitig gelernt, dass das vielleicht nicht der Umgangston ist, den wir in Zukunft fordern wollen.
Ja, mit einem guten Gedanken habe ich ein Zitat von Anthropic gelesen. Hast du vielleicht auch gelesen, weil das schlägt eigentlich genau in die Richtung. Ist auch noch gar nicht so alt, müsste irgendwie Anfang Juni gewesen sein, wo Anthropic quasi fordert, eine Pause bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz einzulegen. Aus dem Grund, also sagt, eine Verlangsamung der KI-Forschung wäre wünschenswert, damit gesellschaftliche Strukturen und die Forschung zur Ausrichtung der KI mit dem technologischen Fortschritt Schritt halten können. Also quasi mal einmal kurz eine Pause einzulegen und das sagen sie natürlich auch, wenn wir das machen, dann müssen das halt auch alle machen, weil Gewinnmaximierung und Co. hast du gerade auch schon gesagt, kann ich nur ins Tropic machen, weil dann gibt's die bald nicht mehr.
Ja.
Aber wenn es alle tun, dass das etwas Sinnvolles wäre, um gesellschaftliche Rahmenbedingungen mitzunehmen, um auch zu gucken, wo soll die KI denn vielleicht auch mal hin, sowohl mit dem, was technologisch möglich ist, als auch das, was wir eigentlich alle wollen. Und fand ich einen interessanten Impuls von einem Unternehmen, wo man erstmal denkt, das ist ja nicht unbedingt in deren Sinne, auch gerade, sag ich mal, mit vielleicht irgendwann mal einem bevorstehenden Aktien oder IPO an die Börse zu gehen und.
Ja, und heute und auch mit dieser Marktführerschaft, die sie ja auch unter Umständen aus Spiel setzen würden, wie du sagst, ne, wenn sich dann zwei, drei nicht dran halten. Ne?
Das ist so. Also fand ich einen interessanten Gedanken, habe ich so gedacht, wäre was?
Ja, aber ich glaube mal so, es ist Zukunftsmusik,
Illusion.
Wird nicht passieren. Ja. Glaube ich auch nicht. Auch wenn wir kein Philosophen-Podcast sind und wir nicht bei Lanz und Brecht sitzen. Aber es ist.
Ich stelle mir gerade vor, wie die Herren alle versuchen, Elon Musk zu überzeugen.
Dass sitzen da im Raum so, bitte, bitte, mach nicht weiter. Und er sagt, ist mir egal. Ne? Also ja, ihr könnt mir gar nichts sagen. Ja, ich meine, das passiert ja schon ein bisschen bei Anthropic, habe ich zumindest das Gefühl. weil sie ja dann auch mit so Dingen wie dem Mythos und Co., mit den Glassringen und was da so passiert, da gehen sie ja rein und sagen ja auch ganz bewusst so, wir haben hier in unserem Labor oder unter welchen Bedingungen auch immer, haben wir hier Ergebnisse, die werden die Security-Landschaft vor Herausforderungen stellen, sagen wir es mal so.
Ja.
Aber sie geben ja den Einblick, was da wirklich passiert ist, ja nur sehr ausgewählt heraus und sagen ja nicht einfach, wie es vielleicht andere machen würden. Ja, bitteschön, hier ist das Tool und jetzt nach mir die Sintflut. Ne? Und ja, wir haben unsere Systeme gepatcht, wir wissen und wir haben das und hin und her.
Ja.
Und jetzt können es alle nutzen. Weil das wäre dann wieder unverantwortungsvoll. Und das tun sie aber nicht. Ne? Und das tun sie bewusst nicht, weil sie auch wissen, was das für Konsequenzen hat im Gegenzug. Und ich glaube, das ist auch wichtig, immer noch mal auch das zu hinterfragen. Auch von den Anbietern, weil ansonsten wird es irgendwann im Chaos enden. Ne?
Ja.
Aber ja, das ist dann vielleicht die Zukunft in 2040. Ne? Ob wir da noch arbeiten, keine Ahnung. Ich, wie du auch, glaube ja, es wird sich anders gestalten. Vielleicht bin ich dann KI-Trainer, brauche kein Kindertraining im Schwimmen mehr machen. Das macht dann der Roboter und ich trainiere den Roboter und der kümmert sich um die Kinder, weiß nicht, vielleicht. Ja. Vielleicht bin ich KI-Manager, ne, und habe meine Agenten und sage jeden Morgen guten Morgen. Die sagen alle guten Morgen, Sir. Ich habe für Sie am Wochenende...
Dann auch mit Sir, ne?
Ja, genau. Das ist dann der Umgangston, den ich dann präge. König und sowas.
König Benzmann.
Ja, genau. Und dann machen die das alles für mich und ich sitze da und kontrolliere das halt. Wobei, ne, Human in the Loop ist dann vielleicht auch schon wieder vorbei. Ja, dann Geschichte, ist die Frage, warum brauchst du mich dann überhaupt noch? Also das führt uns alles zu so einem Punkt. Tja, das ist, glaube ich, eines der Themen, was man am wenigsten vorhersagen kann. Wo wir aber, glaube ich, heute an den Punkt kommen, so wie Entropic es dann auch sagt, jetzt wäre es gut, sich über die gesellschaftlichen Folgen noch mehr zu unterhalten. Man hat jetzt erstmal in weniger Zeit, in kurzer Zeit bewiesen, was das alles könnte und was auch in Feldversuchen, was mit unserer heutigen Datenlage und Digitalisierung schon alles möglich ist. Und so viel ist noch unbekannt. Und jetzt nochmal den Schritt zurückzugehen und zu sagen, entweder jetzt volle Fahrt ins Verderben, nach mir die Sintflut, mal gucken, was passiert, oder wir einigen uns auf gesellschaftliche Standards. Das wird jetzt die Zukunft zeigen. Und wenn wir das nicht hinbekommen, ja, dann ist eine gute Frage, was wir hier in 2040 noch tun. Dann sind wir bei über 1000 Folgen. Ich würde sagen, dann werden wir die Folgen,
von uns.
Die werden wir dann nicht mehr machen, weil ehrlicherweise ist das ja auch einiges an Zeit, was hier reingeht.
Ja.
Das machen dann KI-Julius und KI-Marcel. Aber dann machen wir halt
genug
was anderes.
Content gibt's. Also, das genau. Sozusagen. Ja, ich finde es auch ein. Wir werden es sehen, wo es uns hintreibt und auch vor dem Kontext, was man ja auch jetzt schon Stück für Stück hört, KI entwickelt KI, ne? Also dass wir da hinkommen eigentlich, dass das, was wir jetzt als Grundlage gebaut hat, auch die zukünftige KI natürlich extrem beeinflusst und gleichzeitig wir ganz viele Chancen wie auch Risiken haben. Also es ist ja auch keine Schwarzmalfolge, sondern ganz, ganz viele Chancen. Wir sehen selber sowohl im SOC als auch in dem einen oder anderen Prozess, den man mit Sicherheit in jedem Unternehmen cleverer gestalten kann oder Datenaustausch cleverer gestalten kann, Informationsfluss verbessern kann und.
Und das ist ja auch, ne, wir haben auch im Privaten, wir haben ja viel mehr Zeit, sage ich jetzt einfach mal so. Gerade wenn ich mich jetzt um so ein paar, wo ich weiß, ich habe am Ehrenamt irgendwie ganz viel zu regeln und zu machen und zu tun. Klar, das habe ich mir ausgesucht, würde ich das Ehrenamt nicht mehr machen, hätte ich die Zeit auch.
Ja.
Aber durch Agenten, die mir dann helfen, keine Ahnung, die hunderte Mails, die da so sind, zu bearbeiten und irgendwie klar zu machen oder die, keine Ahnung, Kommunikation im Großen zu übernehmen für irgendwelche wichtigen Events und Veranstaltungen. Da habe ich sonst Samstage dran gesessen, habe mich drum gekümmert. Jetzt ist es 20 Minuten Arbeit, kurz Kontrolle, raus damit und ich habe es fertig, kann mich an meinem Samstag um andere Dinge kümmern.
Ja.
Also da merkt man ja auch schon, was das ja auch für uns bedeutet, dass es auch so ein Freiheitsfaktor wieder wird, ne? Seine Zeit anders und besser einzuteilen.
Absolut, ja. Ich gucke mal mit so einem Blickchen auf die Uhrzeit, wie es immer so ist, Marcel, wenn wir
alles anfangen. Schöne kommt zu einem Ende.
Ja, alles kommt zu einem Ende. Wenn wir anfangen zu plappern, dann kommt zeitlich auch immer was bei rum, aber hoffentlich auch innerlich, who knows.
Ich kann den Hate schon lesen.
Ja.
So, das habt ihr nicht beleuchtet, das haben wir nicht gemacht.
Ja, und dann sagen wir einfach, wir hätten dann
wir
zwei.
Wir sind auch nur Konsumenten.
Genau. Wir machen dann einfach für diejenigen, die gerne auch was dazu beitragen wollen, machen wir dann einfach einen zweiten Run gemeinsam, so wieder in unserem alten Format und holen uns die Expertise dazu. Ich würde vielleicht ein Impuls, dann hast du danach die letzten Worte, einen Impuls vielleicht nutzen, weil du es ganz am Anfang der Folge gesagt hast und das fand ich toll, obwohl ich es mir gar nicht aufgeschrieben habe.
Du bringst mich gleich zum Weinen.
Ja, sehr gerne. Das könnte KI zum Beispiel auch nicht so gut.
Genau.
Die Emotionalität. Ja. Und zwar, dass man darüber mehr redet und spricht. Auf der einen Seite, wie man vielleicht KI einsetzt, auf der anderen Seite auch, was man für Bedenken hat. Weil ich fühle, dass, obwohl wir in der IT sind, dass das immer so ein bisschen so ein Nebel da drumherum liegt, weil keiner auch weiß, sich so 100, also wenn man sich jetzt nicht ganz nur damit beschäftigt, sich immer so 1000% sicher auf dem Terrain zu bewegen. Und das geht sowohl, wenn man, sag ich jetzt mal, um die Nutzung von KI, aber auch um KI-Sicherheit nachdenkt. Und ich finde, dass wir auch dahin kommen, dass der Markt mittlerweile natürlich auch voll ist mit Möglichkeiten in alle Richtungen, also sei es die vielzähligen KI-Modelle, die wir diskutiert haben, aber auch die ganzen Security-Hersteller machen sich unter anderem mit Partnerschaften, mit Claude Mythos oder halt auch mit eigenen Lösungen auf den Weg. Und so nach meiner Recherche, die ich jetzt auch zuletzt gemacht habe, gibt es da schon echt coole Sachen, auch bei unseren Herstellern, die mit denen wir zusammenarbeiten, sei es eine Fortinet oder eine Trend Micro.
Trend AI heißen sie.
Trend jetzt. AI, ja, stimmt. Ja. Wie konnte ich nur? Ich glaube, es lohnt sich einfach mal, einen Gedanken darüber mehr zu verschwenden. Wie setze ich eigentlich heute KI ein? Was habe ich denn vielleicht auch für Guardrails, so wie du es gesagt hast, sowohl prozessual, wo mein Mensch noch aktiv wird, als auch vielleicht technisch, um etwas intelligent zu gestalten, um darauf zu achten, dass vielleicht nicht irgendein Jailbreaking einer KI funktioniert, dass die vielleicht auch nur bedingt halluziniert, dass ich da vielleicht auch nicht alle Daten hochladen kann, wie es ich auch immer möchte. Und ich finde, es gibt so vielversprechende Ansätze schon da, die natürlich, oh Wunder, nicht alle bis aufs Letzte ausgereift sind und, sag ich mal, bei allen Kunden dieser Welt im Einsatz sind, aber man kann es diskutieren und testen und sich dem vielleicht dann irgendwann perspektivisch nähern, dass man weiß auch, was möchte man für Richtlinien setzen. Und da sehe ich gerade noch so ein bisschen den, in Anführungszeichen, dass sich keiner so richtig traut an das Thema, weil man natürlich auch genug Themen hat, muss man ja auch sagen. Ist ja auch insgesamt sind diese Themen komplex genutzt und vielleicht drückt man es auch noch ein bisschen weg. Aber ich glaube, einfach mal in so einen Austausch zu kommen dazu, sowohl vielleicht mit uns als auch mit KI-Experten, mit Security-Experten, mit Herstellern oder auch zum Beispiel auf dem Deutschen IT-Security-Kongress, wo es mit Sicherheit auch genug Themen dazu geben wird, sollte man nicht aus den Augen verlieren, bevor man hinter der Zeit läuft.
Ich glaube, das Schlimmste ist, gar nichts zu tun.
Ja,
und
sich zu verstecken.
Sich zu verstecken oder zu sagen, naja, setz dich nicht durch. Oder keine Ahnung.
KI einfach, setzt sich nicht durch.
Jetzt ich meine, die Mitarbeiter, die werden es sowieso tun. Ne? Ich meine, man kennt das doch. Jeder hat doch irgendwie zu Hause schon ChatGPT als Account irgendwo.
Ja.
Und warum hört das dann von 8 bis 15 Uhr auf oder 17 Uhr? Nee, ne? Ich habe es in meiner Hosentasche, ich ziehe das Handy raus und wenn ich es zwar auf der Arbeit nicht darf, dann mache ich es trotzdem, ne? So blöd gesagt. Um sich selber ein bisschen mehr Freiraum zu lassen. Und das Wichtigste ist, ne, es besprechbar zu machen, vielleicht irgendwann in den Punkt zu kommen, dass man zumindest mal ein erstes Positionspapier, eine Strategie vielleicht auch hat, die wohlwissend nicht fertig ist. Und Strategie bedeutet ja auch, immer wieder in den PDCA-Zyklus zu kommen, ne, und das Ganze nochmal zu überprüfen und es vielleicht anzupassen, wenn es Neuerungen gibt. Und ich glaube, da tun sich viele schwer, da fangen wir auch weiter mit an, was unsere Wege dahin sind. Wir werden ja auch immer wieder gefragt im SOC, naja, braucht ihr überhaupt noch eure 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder macht das bald die KI? Und wir haben da halt unsere Meinung zu, wir haben da unsere Ethik zu. Und das heißt nicht, dass es richtig ist oder falsch, aber es ist halt unser Weg. Und die Zukunft wird zeigen, in welche Richtung das geht. Und da finde ich immer, sollte man einfach offen drüber sprechen und gemeinsam schauen, dass man eben zu dem Punkt kommt, wo es wirklich weiterhilft. Ne? Und auch natürlich mal ein bisschen experimentiert, keine Frage. Das gehört auch dazu.
Absolut.
Aber immer in einem gewissen Rahmen. Ne? Wenn ich jetzt experimentiere und auf einmal kommt da, keine Ahnung, irgendwas bei raus, was mir so wirklich gar nicht zu meinem Ergebnis hilft. Ne? Wenn ich experimentiere, dann habe ich auch eine gewisse Erwartung, was ich mit dem Experiment bestätigen oder ausschließen möchte. Und nicht einfach nur zu sagen, ich experimentiere, indem ich bei Claude 1 Million Token kaufe und dann lasse ich die Leute mal machen.
Ja,
toll, dann kommen da 400 Katzenbilder bei raus, dann sind meine Token aufgebraucht, ich bin hunderte Euro ärmer. Aber ein Ziel habe ich auch nicht damit bewirkt. Ne? Also dieses klassische, ich mache einfach mal und lass die Leute schon machen, das braucht halt auch wie die KI Guardrails. Ne? Muss auch ein Ziel verfolgen. Und ja. Ich glaube, da sich hinzusetzen und Gedanken zu machen, drüber zu sprechen, Meinung einzuholen, das ist das Relevanteste jetzt. Ja.
Sehr schön.
Ja, guck an.
Ich hoffe, es hat euch gefallen.
So ein Statement am Ende hier.
Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mal Feedback da. Und vielleicht machen wir es wieder. Vielleicht holen wir einen wirklichen KI-Experten, KI-Sicherheitsexperten mal hier rein.
Vielleicht sind wir dann jetzt auch abgesetzt.
Ja, und dann müssen wir nicht das World Wide Web nach interessanten Studien durchsuchen, sondern dann wird uns das alles mitgebracht hier, so wie wir es sonst kennen. Wir müssen sonst nur unsere Birne mitbringen hier. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen und würde deswegen abschließen mit, die letzten Worte hat wie immer Marcel. Das dürfen wir auch hier nicht anders machen.
Ich habe jetzt wenig letzte Worte, weil ich habe
mein Statement. Du kannst auch nur Tschüss sagen.
Ich sage, ja, stimmt, ist auch. Ja, also, ja, danke, Jul, das war erfrischend und von nichts zu fast eine Stunde gekommen. Ist ja auch immer mal spannend und es finde ich gut, dass wir uns unabhängig vorbereitet haben und zusammen aber irgendwie zu einem Konsens kommen hier. Von daher, ja, wir hören uns dann demnächst wieder mit Gast oder Gästin und ja, lasst Feedback da, wir freuen uns und habt eine schöne Sommerzeit. Macht's Ihr gut. Dürft die Empfangsgeräte jetzt abschalten. Tschüss.
Das war der IT ist alles Podcast mit Marcel Benzmann und Julius Hölche. Vielen Dank fürs Zuhören. Präsentiert wird der Podcast von der PCO. Die Vermarktung übernehmen Ulf Masseling und Jana Plogmann. Der Schnitt kommt von René von der Haar und Cora Blanken. Und die Musik wird produziert von Markus Nögel. Bis zum nächsten Mal.